Ja, jetzt sitzen alle und jetzt wollen wir zu der Predigt kommen an diesem Sonntagmorgen. Und ich will euch einmal kurz vorstellen, ich bin der Thomas Albrecht aus Wismar, bin einer von den Hauptverantwortlichen für das Sommerlager, für die Sommerlagerarbeit und bin ein total begeisterter Solar-Freak, wenn ich das so sagen darf. Und bevor es losgeht, würde ich gerne nochmal beten und ich glaube, wir können dazu alle nochmal aufstehen. Vater, ich möchte dir von Herzen Danke sagen für diesen Sonntagmorgen und ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass ja, wir hier zusammen sein dürfen, um Gemeinschaft zu haben mit dir. Vielen Dank, dass es um dich und um deinen Namen geht und ich möchte dir Danke sagen, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast. Danke, dass wir das in der ersten Stunde schon Revue passieren lassen durften und feiern durften. Und danke, dass das der Grund ist, der uns motiviert, Solararbeit zu tun. Vielen, vielen Dank für dieses Geschenk und vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, diesen Gottesdienst jetzt zu feiern. Ich möchte dich bitten um deinen Segen dafür. Amen.
Amen.
Ich darf seit 2,5 Jahren nach meinem Studium in Wismar für die MV-Werftengruppe arbeiten. Bin dort ein Projektant, der im maschinenbaulichen Bereich Schiffe entwirft und das momentane Projekt ist eins der größten Schiffe der Welt anhand der Passagierzahl und ich glaube, die Rostocker wissen, dass das hier auch in Warnemünde ja einiges passiert. Es wird schon fleißig gebaut an diesem Schiff. 200 Meter liegen schon im Dock, bis zu 10 Meter hoch, 40 Meter breit und es geht jeden Tag weiter. Und in dieser Projektierung, in dem, was ich tue, muss ich eine ganze Menge Regeln befolgen. Ich muss Regeln befolgen über Brandschutz, Stabilität, Material, Kommunikation, Fracht, Gefahrengut, Tankgrößen und noch ganz, ganz viel mehr. Und der Grund dafür liegt daran, dass vor ein bisschen über 100 Jahren einmal ein Schiff gesunken ist, und zwar die Titanic. Die Geschichte kennt jeder und seit die Titanic untergegangen ist, gibt es ein Regelwerk, das für die ganze Welt gilt. Ein Regelwerk, das bei jedem Schiff angewendet werden muss und Grundlage ist für alle Projektierungsarbeit. Meine Arbeit wird von einer zusätzlichen Klassifikationsgesellschaft immer nochmal unter die Lupe genommen, um zu gucken, halte ich das auch wirklich alles ein, was da gefordert ist. Und diese Regel heißt auf Englisch Safety of Life at Sea. Auf Deutsch könnte man sagen Schutz des menschlichen Lebens auf See. Und die Abkürzung ist, und da danke ich Gott für den coolen Humor auf meiner Arbeit, ist SOLAS. Die Mehrzahl von SOLA. Safety of Life at Sea. Schutz des menschlichen Lebens auf See. Und ich finde, das passt auch ausgezeichnet auf diese Solararbeit. Auf die Arbeit, weil wir Kindern und Menschen vor den Untergang retten wollen. Und es gibt eine schöne Bibelgeschichte, an der sich das verdeutlichen lässt und die möchte ich mit euch lesen heute Morgen. In Markus 4, Vers 35 bis 41. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn in Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf den Kopfkissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zum See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Jesus ist mit den Jüngern unterwegs in einem Boot. Und das war natürlich kein Kreuzfahrtschiff von 350 Meter Länge, sondern das war ein kleiner Karren. 1968 wurde über Niedrigwasser im See Genezareth ein Boot gefunden, das in diese Zeit von Jesus datiert wurde. Und es handelt sich um ein Boot, das 8,5 Meter lang war, 2,5 Meter breit war und 1,5 Meter hoch war. Also ich glaube, ihr könnt euch das so in etwa vorstellen, vielleicht so groß wie diese Sitzreihe hier vorne, dieser kleine vordere Bereich. So groß war das Boot, wo gut 12 Jünger und Jesus Platz gefunden haben. Und in diesem kleinen Boot sind sie unterwegs, auf dem See Genezareth. Und der See Genezareth ist dafür bekannt, dass da schnell durch die Gegebenheiten Stürme entstehen können, Fallwinde, die dazu sorgen, dass es auf einmal ganz ungemütlich wird auf dem See. Und in so einer Situation kommen die Jünger. Und da ist ein Jakobus, ein Petrus, ein Johannes, Fischer, die sind das gewohnt. Was soll uns da passieren? Da gibt es aber auch einen Matthäus, der vielleicht denkt, warum bin ich nicht in meiner Zollhütte geblieben? Und ein anderer Jünger denkt vielleicht, bin ich jetzt hier auf dem See, um zu sterben, nur weil ich Jesus gefolgt bin? Wir lesen, dass sie Angst bekommen haben und nicht mehr wirklich weiter wissen. Und ich glaube, wir als Küstenbewohner, und ich glaube, das zählt so jeder dazu, der dazu, der in Mecklenburg wohnt, also auch die Kriwitzer. Wir können uns das einigermaßen vorstellen, was es bedeutet, in einen Sturm zu geraten. Natürlich kennen wir es, am Strand zu liegen und die Sonne zu genießen, aber wir wissen auch, dass die gleichen Umgebungen bei starkem Wind ganz, ganz unangenehm werden kann. Und wer sich das vielleicht nicht vorstellen kann, ist vielleicht schon mit einem Kanu unterwegs gewesen auf einem offenen See mit Gegenwind und weiß, wie anstrengend es sein kann, gegen Sturm, gegen Wellen anzugehen. Und wenn du das auch nicht kennst, wenn du ja nicht so der Wasserliebhaber bist, dann glaube ich, kannst du dir aber vorstellen, dass es Situationen in deinem Leben gibt, wo dein Lebensboot gewaltig schaukelt. Wo stürmische Zeiten in unserem Leben sind, bei denen wir denken, dass uns das Wasser manchmal bis zum Hals steht. Vielleicht den Job verloren und der Kredit fürs Haus ist noch lange nicht abgezahlt. Vielleicht ist es die Diagnose Krebs oder der Verlust eines geliebten Menschen. Vielleicht ist es eine kaputte Beziehung, die für ganz stürmische Zeiten sorgt. Es können aber auch kleinere Sachen sein. Vielleicht die rebellierenden Kinder, die man irgendwie nicht gebändigt bekommt. Vielleicht Mobbing in der Schule. Ich glaube, jeder von uns versteht, was es heißt, in stürmischen Zeiten zu leben oder stürmische Zeiten zu durchleben. Und obwohl die Jünger genau das getan haben, was Jesus gesagt hat, und zwar, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen, obwohl sie genau das getan haben, was Jesus gesagt hat, kommen sie in diese aussichtslose Situation. Und das zeigt mir, dass es keine Garantie ist, nur weil ich Christ bin, dass ich diese stürmische Zeiten nicht erleben werde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fällt es sehr leicht, Menschen von Jesus zu erzählen und ihnen das Gute zu zeigen. Wenn du Jesus folgst, es geht dir gut, es ist das Beste, was dir passieren kann. Aber was wir, glaube ich, oft verschweigen ist, dass das auch ein Leben sein kann, das sehr stürmisch ist. Ich habe in meiner Volleyballgruppe jemanden, der kam aus dem Iran und ist Christ geworden und hat seine Familie verlassen und sagt, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihnen, ich kann nicht mehr zurück. Sie können das nicht verstehen, dass ich Christ geworden bin. Vielleicht sind es stürmische Zeiten für Christen in ja, irgendwo im Ausland, wo Christen verfolgt werden, wo es bedeutet, wenn ich glaube, dann gehe ich ins Gefängnis. Oder die Gefahr besteht zumindest, ins Gefängnis zu kommen. Ein Leben mit Jesus ist keine Garantie für ein gutes Leben im Sinne dieser Welt. Es ist das beste Leben, was ich mir vorstellen kann, aber es kann auch ein sehr stürmisches Leben sein, wenn wir es ernst meinen mit diesem Jesus. Und obwohl die Jünger es so kennen und es gewohnt sind, dass Jesus alles regelt, dass Jesus das Essen vermehrt und die 5000 Leute satt werden, obwohl er Kranke heilt und obwohl er Pharisäer ruhig stellt, kommen sie an eine Situation, wo sie versuchen, aus eigener Kraft sich zu retten. Wo sie versuchen, aus eigener Kraft das Boot irgendwie leer zu schöpfen, zu paddeln, zu rudern, um ja irgendwie ans andere Ufer zu kommen. Warum? Haben sie Jesus vergessen? Ich muss gestehen, ich ertappe mich oft in der ähnlichen Situation. Solange alles glatt läuft, solange alles gut ist, solange die Sonne scheint, brauche ich Jesus nicht. Ich kriege alles gut allein gehandelt, ich komme auf Arbeit gut klar. Und ich versuche immer wieder, aus eigener Kraft die Situation, in der ich stecke, zu handeln und zu ändern. Und wir kämpfen gegen diesen Sturm des Lebens, wir kämpfen gegen die Ungerechtigkeit, wir kämpfen um unseren Arbeitsplatz, um unsere Familie, wir kämpfen um unsere Gesundheit. Und Jesus ist bei allem irgendwie dabei. Aber eigentlich spielt er keine Rolle. Wir vertrauen lieber erstmal auf unsere eigene Stärke. Warum gehen wir immer erst dann zu Jesus, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Ich möchte dich herausfordern. Nimm Jesus mit in all den kleinen Dingen, in den kleinen Dingen des Lebens und nehme Jesus nicht nur als letzte Möglichkeit. Sehe Jesus nicht nur als den Strohhalm, an dem man sich klammert. Man kann das, natürlich. Und er wird auch hören und er wird auch reagieren. Aber ich glaube, wir betrügen uns selbst, wenn wir ein Leben führen, das Jesus nur als letzte Möglichkeit sieht. Jesus möchte dein ganzes Leben, die Kleinigkeiten, die kleinen Dinge im Leben. Wenn ich auf Arbeit gehe, ich habe momentan sehr viel Stress auf Arbeit, Überstunden sind angesagt und das Mehlfach läuft irgendwie über. Und ich frage mich, warum ich erst so spät auf die Idee komme, Jesus zu sagen, kannst du das nicht mal bitte in die Hand nehmen? Vielleicht wären 10 Mails am Tag weniger besser. Und das hat in den letzten 2 Wochen wirklich sehr gut geklappt. Da bin ich sehr dankbar, dass Themen auf einmal nicht mehr auf den Tisch kamen, so wie es die Regel ist. Warum? Weil Jesus mein Gebet erhört hat und auch in den kleinen Dingen die Hand drüber hält. Ich hätte es vielleicht auch aus eigener Kraft geschafft, das irgendwie abzuarbeiten. Aber es ist so viel anstrengender, als wenn man gleich Jesus die Kontrolle geben würde. Der Text stellt nicht nur Jüngern oder Christen die Frage, wo wir in unserer Not hingehen können, sondern auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn Jesus nicht mit im Boot sitzt. Die Menschen, die um uns herum leben, die versuchen ihr Leben ziemlich gut zu meistern. Und einige kriegen das auch sehr gut hin. Aber eins ist sicher, wenn sie sich ihrer Not nicht bewusst werden und wenn sie in dieser Not nicht zu Jesus gehen oder nicht zu Jesus gehen können, weil sie ihn gar nicht kennen, dann werden sie untergehen. Dann werden diese Menschen untergehen. Und die SOLAS-Regeln, die ich beim Schiffbau berücksichtigen muss, die verhindern, dass ein Schiff im Sturm untergeht. Wir als SOLA, und ich hoffe, das ist der Wunsch eines jeden Christen, ist, dass Menschen zu zeigen und ihnen das nahe zu bringen, dass sie in ihrer Not zu Jesus gehen können. Dass sie in ihrer Not diesen Jesus zum einen überhaupt kennen und dass sie wissen, dass er die richtige Adresse ist in dieser Situation. Die Jünger gehen, als sie nicht mehr weiter wissen, zu Jesus. Und wie finden sie Jesus vor? In Vers 38 steht, und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Herr, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Jesus schläft. Ja, danke, dann muss ich auch nicht zu Jesus gehen, wenn er mir eh nicht helfen kann. Darf man das aus diesem Text nehmen? Nein, auf jeden Fall nicht. Hier wird uns Jesus gezeigt als ganzer Mensch. Jesus ist Mensch geworden und hat all die Dinge, die wir erlebt haben, körperliche Schwäche, Hunger, Durst, all das hat er auch erlebt. Und wer Jesus sein Leben einmal im Schnelldurchlauf liest, der sieht, dass das ziemlich vollgepackt ist. Und da war es vielleicht einfach normal, dass er auf kaputt war. Ich frage mich, wie er das hinbekommen hat, sich dort in so einem kleinen Boot das nicht mitzubekommen und zu schlafen. Aber er hat es gekonnt. Und er hat geschlafen. Und wie oft kommen wir zu der Situation, dass wir sagen, Gott, schläfst du eigentlich? Wo bist denn du? Warum erlebe ich dich nicht? Warum sehe ich dich nicht? Warum spüre ich dich nicht? Bist du überhaupt da? Interessiert es dich, dass wir gerade umkommen? Jesus hat geschlafen, aber eins dürfen wir wissen, Gott schläft nicht. Und im Psalm 121, Vers 4, da wird uns das auch ausdrücklich gesagt. Da steht, siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der macht auch nicht mal ein kurzes Nickerchen und überhört irgendwie unseren Anruf. Gott schläft nicht. Und wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass er schläft, wenn du vielleicht in einer Situation steckst, dass du denkst, wo ist dieser Gott? Dann hat Gott vielleicht genau das zugelassen, damit du ihn suchst, damit du ihn wächst, damit du ihn anflehst, damit du ihn anrufst. Ich liebe es, draußen in der Natur zu sein. Und SOLA ist etwas, wo man draußen in der Natur ist. Und was heißt das? Man ist abhängig vom Wetter, abhängig von den Gegebenheiten, die so sind. Und wir haben nach einem Titanic-SOLA, wo wir nicht mehr hin wussten, mit dem Wasser von oben, und ein Ägypten-SOLA, wo wir nicht mehr hinwussten oder keinen Schatten mehr finden konnten vor der heißen Sonne, da lernt man irgendwie Gott anzuflehen und zu bitten, dass das richtige Wetter kommt. Dass das passt einfach, weil alles, was dort geschieht, ist irgendwie davon abhängig. Und wenn Regen angesagt ist für den Strandtag, dann glaubt nicht, jeder Mitarbeiter betet. Jeder Mitarbeiter betet für gutes Wetter. Und ich habe heute Morgen gedacht, wenn wir uns draußen im Wald treffen würden und das Wetter ist schlecht, wir würden viel mehr beten, dass Gott eingreift, dass Gott handelt. Und das, was eigentlich schade ist, auf der anderen Seite natürlich schön, ist, dass wir so einen schönen Gemeinderaum haben, der macht uns aber nicht mehr abhängig von Gott. Und deswegen ist es umso schwerer und umso herausfordernder für uns, diese Abhängigkeit trotzdem zu leben. Ihm trotzdem in all den kleinen Dingen mit hineinzunehmen. Ihm trotzdem in all den kleinen Dingen anzuflehen, dass er dabei ist, dass er mit uns geht. dass es ja ohne ihn einfach der falsche Weg ist. Warum gehen die Jünger so spät zu Jesus? Warum gehen wir oft so spät zu Jesus? In der westlichen Gesellschaft, da geht es uns gut. Wir haben eigentlich nichts zu meckern. Vielleicht ist man krank, vielleicht hat man gerade seinen Arbeitsplatz verloren. Vielleicht gibt es Dinge, mit denen man einfach nicht zufrieden ist. Aber im Großen und Ganzen dürfen wir dankbar sein für den Wohlstand, in dem wir leben, für all das Gute, was wir erfahren dürfen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung für die Gesellschaft, in der wir jetzt leben, da bei diesen Dingen Gott nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen, dass Gott mit im Boot sitzt. Vielleicht sind die Jünger so spät zu Jesus gegangen, weil sie sich nicht vorstellen konnten, wie dieser ihnen helfen kann. Vielleicht hätte er von vornherein irgendwie mit Wasser schöpfen können. Aber sie sind ja die Fachmänner gewesen. Also zumindest einige waren die Fachmänner in den kleinen Booten. Und wie soll da dieser Jesus uns helfen? Und als Jesus aufgeweckt wird und erwacht, da bedroht er den Wind und sprach: Schweige, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Das ist gerade still gewesen, die kleine Pause. Was ist denn eine große Stille? Wie kann man sich das vorstellen? Ein aufgebraustes Meer, ein aufgebrauster großer See. Und Jesus sagt: Schweig, verstumme. Und auf einmal legen sich die Wellen und es ist spiegelglatt. Jesus, der bei der Erschaffung der Welt dabei war, spricht und es passiert. Und wir haben heute Morgen in der Anbetungsstunde genau das ähnliche Bild gehabt. Jesus spricht und Lazarus, der tot war, kommt aus dem Grab hervor. Jesus Christus hat die Macht. Die Macht, Wind und Wellen zum Schweigen zu bringen. Die Macht, vor dem ewigen Tod zu retten. Die Macht, Tote aufzuerwecken. Und die Frage, die sich mir stellt, ist: Traue ich ihm das wirklich zu? Traue ich Gott, traue ich Jesus wirklich zu, dass er die Situation, in denen ich stecke, in die Hand nehmen kann, sie regeln kann, dass er den Sturm, in dem ich stecke, stillen kann? Kann ich das glauben? Wenn ich draußen auf dem Solarplatz bin, dann weiß ich, dass ich beten muss, wenn das Wetter schlechte Ansagen vorgibt. Wenn mein Auto aber kaputt ist, dann ist das nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass ich zu Jesus gehe und sage: Mein Auto ist kaputt, könntest du dich bitte drum kümmern? Sondern da versuche ich doch aus eigener Kraft irgendwas zu managen und irgendwas zu regeln. Und ich glaube, so gibt es in vielen Situationen und viele Lebensstürme, in die wir kommen, wo wir oft gar nicht daran denken, zu Jesus zu gehen. Aber er ist im Boot. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist er mit im Boot und er möchte dir helfen und er möchte eingreifen. Er möchte den Sturm, in den du kommst, mit dir durchfahren, mit dir durchsegeln. Das heißt nicht immer, dass es sofort eine große Stille entsteht und alles ist geregelt. Aber eins dürfen wir wissen: Wir müssen nicht ängstlich sein, wir müssen keine Angst haben und wir müssen auch nicht Jesus anflehen: Ist es dir egal, dass wir umkommen? Kümmert es dich nicht? Wir dürfen wissen, es kümmert ihn. Wir als Sommerlager und wir als Christen, wir wollen Menschen zeigen, dass dieser Gott, an den wir glauben, dass dieser Jesus, der für sie gestorben ist, niemand ist, der schläft. sondern dass es jemand ist, der regiert, der wachsam ist, den es interessiert, was wir tun. Und für mich ist es selbstverständlich, dass ich mit allem zu Gott kommen kann. Und für euch ist es auch selbstverständlich, dass wir zu Gott kommen können mit unseren Dingen. Aber für ganz viele Menschen ist es das nicht. In Mecklenburg gibt es 80% Atheisten, Menschen, die nicht an Gott glauben. Und 20% gehören zur katholischen, evangelischen Kirche. Und ich glaube, 1% sind Muslime oder so. 20%, die zumindest von einem Gott in einer Hinsicht glauben, ob sie an den Jesus und an den auferstandenen Jesus glauben, ist vielleicht nochmal, da muss man die Zahl vielleicht nochmal korrigieren. Aber zumindest ist Gott für sie ein Begriff und eine Adresse, an die sie sich wenden können. Und wenn wir das auf Rostock runterbrechen, dann sind von 200.000 Leuten 160.000 Menschen, die Gott nicht kennen. Und das ist eigentlich erschreckend. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, deswegen ist es ja unser Wunsch, dass wir Kindern und jungen Leuten Jesus weitergeben können, ihnen eine Perspektive geben. Tommy ist für mich das, ihr habt ihn alle vorhin stehen sehen, ist der Beweis, dass diese Arbeit eine Arbeit ist, die wertvoll ist. Weil Tommy die einzige Person ist, die ich kenne, die so mega motiviert ist, so mega begeistert ist von Jesus, obwohl sie in seiner Kindheit all das nicht hatte, was gläubige Christen so haben. Und das motiviert mich. Das motiviert mich, dass Kinder, dass Teens Jesus kennenlernen können. Und wenn ein einziger Ja zu ihm sagt, dann hat sich für mich das Sola schon gelohnt. Gott regiert. Gott regiert, das steht fest. Und vielleicht sitzen wir manchmal in der Klemme. Aber Gott sitzt auf dem Thron und regiert. Und das dürfen wir wissen. Mit dieser Gewissheit dürfen wir leben. Mit dieser Gewissheit dürfen wir durch den Sturm gehen. Mit dieser Gewissheit dürfen wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Jesus kennt unsere Not. Jesus möchte, dass wir in den Situationen, in denen wir sind, zu ihm kommen. Dass wir nicht erst dann zu ihm gehen, wenn eigentlich in unseren Augen alles zu spät ist. Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen und glauben, dass er die Macht hat. Die Macht hat über all die Dinge, die ich vorhin schon gesagt habe. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist, vertrauen wir auf diesen großen Gott? Trauen wir diesem großen Gott das wirklich zu? Trauen wir diesem Gott wirklich zu, dass er meinen ungläubigen Freund dazu führt, ihn anzunehmen? Trauen wir ihm wirklich zu, dass er das Mobbing, den ich in der Schule erfahre, irgendwie wegnimmt oder mich stärkt, dass ich das ertragen kann? Traue ich Gott zu, dass er im Leid, in Krankheit, im Alltag mich hindurchführen kann? Das ist die große Frage, die sich mir immer wieder stellt und die wir uns immer wieder stellen müssen. Ich möchte beten. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der lebt. Ein Gott bist, der da ist. Ein Gott bist, der nicht schläft und nicht schlummert, sondern ein Gott bist, zu dem wir kommen dürfen in unserer Not. Und du hörst uns und du antwortest. Und ich danke dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass egal in welcher Situation wir sind, du die richtigen Mittel zur Verfügung hast, um uns zu helfen, um uns zu tragen, um uns zu unterstützen, um uns hindurchzutragen. Vielen, vielen Dank, dass wir das wissen dürfen. Vielen, vielen Dank, dass Sola eine Möglichkeit dafür ist, Menschen dir bekannt zu machen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du ihnen diesen Wunsch aufs Herz legst, Menschen von dir zu erzählen. Menschen von einem Gott zu erzählen, der alle Macht hat über Himmel und Hölle. Und ich möchte dich bitten, dass du uns traurig machst über den Zustand der Gesellschaft, dass du uns traurig machst über unseren Mitmenschen, die dich nicht kennen. Und dass du uns motivierst, für sie zu kämpfen, für sie zu beten und dich anzuflehen, etwas zu tun. Vielen Dank, Vater, dass du uns aus der Seenot befreit hast und gerettet hast. Vielen Dank, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast, dass wir leben dürfen. Danke, Vater. Amen.
Amen.